Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR1 Leute heute Vormittag mit dem österreichischen Filmregisseur Hans Weingartner, dessen neuer Film 303 seit ein paar Tagen in den Kinos läuft. Guten Morgen erstmal und herzlich
Guten
willkommen.
Guten Morgen, hallo.
Wir haben beschlossen, kurz vor der Sendung uns zu duzen. Zum einen, weil ein Gespräch möglicherweise ein bisschen einfacher dann geht. Zum anderen, weil es, glaube ich, in deiner Branche auch sowieso üblich ist, oder?
Ja, ich finde es sowieso super. Ich finde es immer sehr schön, wenn man zum Beispiel in Dänemark ist und alle duzen sich. Das schafft einfach so ein Wir-Gefühl, ein Heimat.
Heimatgefühl?
Heimatgefühl ist das falsche Wort. Nee, ein Gemeinschaftsgefühl.
Okay.
Darum geht es ja auch im
wenn
Film.
Wenn du Dänemark ansprichst, ein Land, zu dem du eine besondere Beziehung hast?
Ja, weil es das Land ist, in dem die meisten glücklichen Menschen wohnen.
Ist das gesichert?
Ist gesichert. Die gewinnen immer in jeder Umfrage und Studie.
Wie glücklich sind denn die Menschen deiner eigentlichen Heimat Vorarlberg, weißt du das?
Aber die sind inzwischen auch sehr glücklich.
Ja?
Ja.
Schöne Landschaft, schöne Natur?
Schöne Natur, die leben sehr gesund und es gibt 0,0% Arbeitslosigkeit.
Ja.
Und tolle moderne Architektur und die Leute sind offen, fröhlich, haben Humor. Also
ja.
Wie eine kleine Truman-Show kommt es mir manchmal vor.
Weil du da seit vielen Jahren in Berlin lebst, wie glücklich sind denn die Menschen in Berlin?
Nicht so glücklich.
Nee. Warum?
Ja, weil es eine sehr stressige Großstadt ist mit so einer ruppigen Tradition, und Tradition der Direktheit und Unverblümtheit, die, finde ich, sehr oft in die Unhöflichkeit abdriftet, und es hat einfach ein bisschen immer schon diesen Agro-Touch gehabt, die Stadt.
Hat sich denn Berlin in den letzten Jahren sehr verändert?
Ja klar, extrem.
In welche Richtung?
Mehr Geld, alles teurere Mieten und mehr Arbeit, mehr Verkehr, alles mehr.
Aha.
Es ist alles irgendwie stressiger geworden und die Mieten haben sich verdreifacht und dieser schöne, schrapplige Charme ist komplett weg. Alle Fassaden sind neu gestrichen. Und dieser Kunst-Touch, den es immer gab, der den Ruf der Stadt ausmacht, das leicht anarchisch Wilde, ist natürlich vollkommen auch weggestrichen da.
Aber so wie das alles klingt, müsstest du doch eigentlich deine Zelte abbrechen und woanders hingehen.
Ja?
Wohin?
Mach ich jetzt auch. Also bitte, also Berlin ist ja wohl echt, ist tot, ist vorbei.
Ja, wohin gehst du?
Ich gehe zurück in die Berge, nach Vorarlberg.
Ja, zurück zu den Wurzeln.
Ja.
Robert Schneider hat das auch gemacht, fällt mir gerade ein. Großer Schriftsteller, der zwischenzeitlich auch mal in Amerika war, in New York, und dann beschlossen hat, ich gehe doch wieder zurück.
Ja, viele Vorarlberger gehen entweder nach Wien oder nach New York.
303, so heißt der neue Film des österreichischen Filmregisseurs Hans Weingartner. Der Film läuft seit ein paar Tagen in den Kinos. Hans Weingartner ist heute Vormittag bei uns. Wie ist deine aktuelle Gemütslage? Erleichtert, müde, irgendwas dazwischen?
Ist sehr aufgekratzt.
Ja,
ich bin ja jetzt seit 2 Wochen auf Kinotour und komme das erste Mal mit dem echten Publikum in den Kontakt. Und man macht ja Filme nicht für sich selber, sondern man will ja kommunizieren damit.
Wie waren diese ersten Reaktionen des Publikums?
Es wird immer besser, würde ich mal sagen. Also Dresden ging so, Leipzig war schon richtig großartig und Münster war der Hammer und auch gestern Heidelberg war richtig spitze. Wien war ein Fest.
Ein Fest in Wien.
Ja, gewaltig.
Also ein Road-Movie, 2 Menschen, Mann, Frau, beide Mitte 20, die spült's irgendwie zusammen. Sie haben sich nicht gesucht, aber ein Stück weit dann doch gefunden. Und die Kritik, wenn ich es richtig sehe, auf den Film bislang war auch außerordentlich positiv.
Ja, das hat mich sehr überrascht, dass die Kritiken so gut sind. Ja. Ich dachte, denen ist der Film nicht hart genug, nicht brutal genug oder nicht dramatisch genug. Und den Menschen geht es so gut und sie sind so fröhlich und haben Spaß. Und das ist ja normalerweise nicht erlaubt im Arthouse.
Das ist ja auch ein großes Risiko, das man als Regisseur, glaube ich, eingeht. 2 Menschen über 2,5 Stunden durch Europa zu schicken, die im Wesentlichen miteinander reden und sich versuchen zu ergründen.
Ja, es ist schon ein großes Risiko, aber du darfst ja nicht vergessen, man schaut den beiden dabei zu, wie sie sich ganz langsam ineinander verlieben. Man weiß es, bevor sie es wissen, und das macht total Spaß zuzuschauen. Also das ist ja kein schwer verdaulicher Film.
Ja.
Und es scheint die ganze Zeit die Sonne. Und normalerweise Filmkritiker mögen das nicht. Die mögen halt lieber, wenn es regnet und die durch triste Industriegegenden fahren. Und bei uns fahren sie halt durch schöne Landschaften. Aber es scheint so, dass auch die Filmkritiker sich sehen nach Liebe und nach die, vor allem dem, was der Film vermittelt, eben dem zurück zur Gemeinsamkeit, zur Menschlichkeit.
Ja.
Da scheint es doch eine Sehnsucht danach zu geben und das verstehe ich ja auch.
Dein großes ja auch Glück logisch. War natürlich, auch wenn ich das sagen darf, du hast zwei Protagonisten gefunden, zwei Schauspieler, die auf eine wunderbare Art und Weise zusammenpassen.
Ja, das war kein Glück, das war harte Arbeit. Ich habe jahrelang nach denen gesucht und ich hätte den Film nicht gedreht, wenn ich die beiden nicht gefunden hätte. Und das war nur mit den beiden möglich. Aber so wie bei Schrödingers Katze, du siehst jetzt die eine Realität von 100 möglichen und in den anderen 99 Realitäten wäre der Film nie gedreht worden. Aber in der einen Realität habe ich die zwei gefunden, zuerst Maler Emde und dann Anton Spicker und so konnte ich den Film drehen. Ich habe immer gesagt, wenn ich die beiden nicht finde, kann ich den Film nicht drehen.
Ja, wann war dir klar, dass es mit den beiden wunderbar funktioniert? Von Anfang an?
Nee, das war tatsächlich im Taxi.
Im Taxi? Wieso, ja. Wieso im Taxi?
Also Maler hatte ich ja schon und dann habe ich mit Anton getroffen mich und wir haben erstmal eine Stunde lang nur politisiert und geredet und da hatten wir schon einen super Draht zueinander. Und dann habe ich Maler angerufen, hey, ich habe ihn vielleicht, lass uns treffen. Und sie hat gesagt, nee, ich fahre jetzt in Urlaub. Und dann habe ich gesagt, okay, wir fahren mit dir im Taxi zum Flughafen. Und habe die beiden hinten auf die Rückbank gesetzt und saß vorne mit meinem Smartphone, habe sie gefilmt. Und habe sie gesagt, so, und jetzt diskutiert mal über Polygamie oder Monogamie. Und sie haben sofort losgelegt. Und ich dachte, okay, lass uns nach Portugal fahren, wir drehen das jetzt gleich. Und das ist immer ein super Zeichen.
Die beiden Hauptdarsteller, die so wunderbar miteinander klargekommen sind und sich ausgetauscht haben, ja, über die wichtigsten Themen, die man in ein A, selber erleben kann und die man B, in ein Drehbuch schreiben kann.
Ja, und die man vor allem als junger Mensch gerne diskutiert. Da geht's ja immer ums große Ganze. Muss ja die Welt muss sich verändern. Es muss alles, wird alles grundsätzlich in Frage gestellt oder, und das ist, finde ich, einfach eine tolle Phase, wenn man das Gefühl hat, wenn man so mit 17, 18 nachts noch auf dem Fahrrad vor dem Haus eben diskutiert und man denkt so, wow.
Beide stehen ja für was ganz Verschiedenes. Sie steht für sehr viel Idealismus und er steht für sehr viel Realismus gepaart auch schon mit sowas wie Lebensenttäuschung.
Wenn du das so siehst, also ja, kann man...
So kam es bei mir an, ja.
Was das Politische betrifft, ist er auf jeden Fall schon ein bisschen desillusionierter. Und er glaubt nicht mehr so an das Gute im Menschen. Er hat so diese typisch konservative Weltsicht, dass der Mensch schlecht ist und böse und gemein und kontrolliert werden muss und nur in starren System funktioniert.
Wie waren eigentlich die Drehbedingungen? Also man muss dazu sagen,
Film... Das ist halt das Thema des Films, dass ich das eben nicht glaube, dass der Mensch im Prinzip ein Egoist ist, der nur zum Eigennutz lebt und wirtschaftet.
Was die Drehbedingungen angeht, man sollte vielleicht dazu sagen, der Film ist schon 2015 gedreht worden. Roadmovie bedeutet, fast alles passiert in diesem alten Mercedes-Bus und ein bisschen was drumherum, nicht?
Nee, also meiste passiert schon draußen in der Natur, aber klar unterhalten sie sich auch im Bus. Und es hat sich aber beim Drehen herausgestellt, dass es sehr schwer zu drehen ist im Bus und sie können sich natürlich dann nicht, körperlich nicht mehr so gut ausdrücken.
Warum ist es schwer, im Bus zu drehen?
Oh, hat es 40 Grad und es wackelt alles bei so einem alten Gefährt und hat zu wenig Platz. Und
2018, Film ist in den Kinos. Der letzte Film 2011, warum so eine große Zeitspanne?
Na, ich habe mir zwischendurch auch mal eine Auszeit genommen, um mich wieder mit Neurowissenschaften zu beschäftigen in Berlin an der Charité.
Und was du studiert hast.
Was ich studiert habe ursprünglich. Und hatte ein paar auch familiäre Sachen zu klären. Und dann habe ich mir einfach auch jetzt bei dem Film Zeit gelassen, so lange bis er einfach richtig perfekt ist und... Die Produktion des Films war so ein bisschen wie der Film selbst, also eine lange Reise, wo man auch den Weg sehr stark genießt, also der Weg als Ziel und wo man die Seele des Films einfach wachsen lassen, solange bis sie soweit war, den Film zu erfüllen. Und so ist es ja auch beim langsamen Reisen. Die Indianer sagen dazu, die Seele reist mit.
Würdest du sagen oder würdest du so weit gehen zu sagen, der Film ist auch eine Metapher für Europa? Für ein Europa ohne Grenzen, wo man überall wunderbar durchkommt?
Ja, ich fände das wunderschön, wenn man den Film als Metapher für Europa begreifen würde. Ich liebe die Idee Europa, es ist einfach großartig. so viele Nationen zusammen gemischt und ohne Grenzen. Und du kannst einfach, wenn du da durchreist, merkst du erst, wie großartig das ist, wie viele Kulturen und Sprachen du entdecken und erleben kannst. Und im Endeffekt sollte Europa ein Modell sein für die ganze Welt, weil wir unsere globalen Probleme, die Erderwärmung, nur als Weltgemeinschaft lösen können. Das heißt, das, was jetzt passiert durch Trump und Putin, geht genau in die entgegengesetzte Richtung und führt uns ganz sicher ins Verderben. Also das ist ja wohl vollkommen logisch.
Der österreichische Filmregisseur Hans Weingartner ist heute Vormittag unser Gast in SWR 1. Leute, kommt aus Vorarlberg. Wo genau daher?
Aus Feldkirch.
Was ist die nächstgrößere Stadt?
Feldkirch ist die nächstgrößere Stadt.
Und dann kommt Bregenz.
Also es ist ein kleiner Ortsteil von Feldkirch tatsächlich, wo ich herkomme.
Ja, 7 Geschwister?
Ja, es gibt noch Bregenz und Dornbirn und Bludenz.
Okay.
Und das war's. Also Vorarlberg ist ein sehr kleines
Überschaubar.
Land.
Überschaubar.
Ja.
7 Geschwister?
7 Geschwister.
Die Eltern haben was gemacht?
Also mein Vater war Akustikingenieur, der ist leider verstorben.
Ja.
Und meine Mutter ist Hausfrau.
Aha.
Und war auch Sängerin und ist eigentlich Doktor der Anglizistik, hat sich aber dann eben der Familie verschrieben.
Gewidmet. So vielen Kindern. Wobei, um nochmal auf deinen Vater zu kommen und die Akustik, du hast vorhin gesagt, der eine Stecker, der hier an diesem Mikrofon ist, den hat er sich ausgedacht oder entwickelt.
Naja, er hat die XLR-Stecker, die modernen, erfunden und fast alle Audiosteckverbindungen sind von der Firma, die er gegründet hat.
Ja, und hat dieses Akustische und dieses akustisch Wahrnehmen, hat das auf euch als Kinder irgendwie ausgestrahlt? Hat das eine Bedeutung gehabt für euch?
Ja, schon, auf jeden Fall. Ich war mit meinem Vater, sind wir immer in die Kirchen gefahren in Vorarlberg und er hat da unentgeltlich die Akustik verbessert. Das fand ich immer schön.
Okay.
Und natürlich habe ich dann auch in der Firma, wir haben da alle gearbeitet auch und Stecker montiert.
Das klingt in der Summe nach einer geborgenen und harmonischen Kindheit. War es so?
Also mit 8 Kindern, es war ziemlich chaotisch, würde ich mal sagen. Also wir mussten alle sehr früh selbstständig werden. Mein Vater war kaum zu Hause.
Mhm. War es auch schwierig, bei so vielen Geschwistern den eigenen Platz zu finden?
Ja, man musste sich schon durchsetzen. Also bei uns in der Familie herrschte tatsächlich ziemlich strenger Wettbewerb. Also meine Eltern sind noch Kriegsgeneration. Also das Dogma der Kindererziehung war Abhärten und Überlebenstraining.
Hat das auch dann dazu geführt, dass du relativ früh auch weggegangen bist? Du warst, glaube ich, in Kanada eine Zeit lang, hast da gelebt und gearbeitet?
Ja, ich wollte mit 18 nur noch weg, also so weit weg wie möglich.
Was hast du in Kanada gemacht?
Da habe ich erst gearbeitet, um Geld zu verdienen und dann war ich Kanu-Lehrer.
Aha.
Und dann bin ich so Survival-Training mäßig in den Wald einfach alleine mit dem Kanu für 3 Wochen.
Okay. War diese Zeit wichtig für dich, weil du möglicherweise zu dir selbst gefunden hast?
Es war wichtig für mich, diesen Kontakt zur Natur herzustellen. Also und es war für mich wie eine große Erleuchtung festzustellen, wie stark wir Menschen eigentlich doch Teil dieser Mutter Erde sind. Wenn ich das nicht gemacht hätte, diese Kanutour durch die kanadischen Wälder, wahrscheinlich danach hätte ich mich eher, so wie alle anderen, in einen kapitalistischen Produktionsprozess einfügen lassen.
Ja.
So habe ich doch eher ein wilderes und freies Leben gesucht und gefunden.
Wie lange warst du insgesamt in Kanada und warum bist du wieder zurück nach Europa?
Im Endeffekt waren das, glaube ich, nur 3 Monate. Und dann habe ich in Wien angefangen zu studieren, verschiedenste Sachen ausprobiert.
Und schlussendlich bist du bei der Neurowissenschaft gelandet.
Genau.
Du hast Neurowissenschaften studiert in Wien?
Wien und Berlin.
Wien und Berlin. Vielleicht 2-3 Sätze, um dieses Fachgebiet zu erklären. Was bedeutet Neurowissenschaft?
Na, es geht einfach um die nervlichen Grundlagen des Denkens. Die untersucht man einerseits natürlich am lebenden Objekt und andererseits durch Simulationen am Computer.
Ah. Ist das ein medizinischer Studiengang, biologischer?
Es ist ein interdisziplinärer Studiengang.
Okay.
Man studiert aus allen Bereichen das, was mit Denken zu tun hat.
Was hat dich da am meisten interessiert, ganz persönlich?
Der medizinische und der psychologische Teil, also quasi Neuropsychologie. Das neurale Substrat des Denkens, das fand ich schon extrem spannend.
Ja.
Weil wir alle denken, wir wären ja so völlig frei und unabhängig in dem, was wir denken. Aber das ist tatsächlich extrem stark von der Biochemie des Gehirns abhängt.
Ja.
Das ist den wenigsten bewusst.
Was hast du über psychische Erkrankungen gelernt mit diesen Neurowissenschaften?
Also vor allem habe ich gelernt, dass es tatsächlich eine sehr starke physiologische Komponente gibt und dass jemand, der an Schizophrenie erkrankt, primär an einer Nervenerkrankung leidet,
ja,
für die er überhaupt nichts kann.
Ja.
Und genau das Gleiche gilt für schwer depressive Menschen,
ja,
die auch zum großen Teil eine genetisch weitervererbte neurochemische Dysfunktion haben,
ja,
und da auch überhaupt nichts für können. Und es gibt immer noch diese Vorurteile und es wird immer noch den psychisch Kranken das vorgeworfen und gesagt, ihr müsst euch zusammenreißen,
ja,
oder spinnt nicht so rum.
Spielt vor allem bei Depressionen ja eine große Rolle, dass man, ja, den Leuten irgendwie zubilligt,
ja,
2, 3, 4 Wochen krank zu sein und dann sollte die Depression ausgeheilt sein wie ein Beinbruch.
Ja, weil die meisten Leute kennen das halt nur so, ich bin jetzt traurig wegen eines Todesfalls oder eines Unglücks 3 Wochen und dann geht's mir wieder besser, aber eine echte Depression dauert Monate bis Jahre.
Ja.
Und die Menschen können nichts dafür und dann wird denen gesagt, ja, du bist faul, steh doch mal auf oder geh doch mal raus. Ich selber hatte darunter stark zu leiden, weil ich bin auch nach fetten Jahren depressiv geworden,
ja,
und hatte eine schwere Schlafstörung und niemand hat das verstanden. Du kriegst dann immer nur so Tipps, ja, so wie zähl doch Schäfchen oder mach mehr Sport oder
Schlafmittel.
Schlafmittel, das sagen die wenigsten.
Ja.
Das wird verpönt. Das heißt dann, du bist schwach, du nimmst Chemie. Das
Wie bist du über diese Phase dann rausgekommen und drüber gekommen?
Es hat sehr lange gedauert. Also einerseits habe ich eine Psychotherapie gemacht, die mir sehr geholfen hat. Und andererseits, um letztendlich wirklich wieder in den Takt zu kommen, um überhaupt wieder einen Schlafrhythmus zu finden, musste ich Medikamente nehmen.
Wie ist es heute mit dem Schlafen? Ist es okay oder hast du immer noch so kleinere Rückfälle, wo es einfach hochproblematisch wird?
Jetzt zum Beispiel gerade durch den Stress der Herausbringung und die vielen Interviews und Sprechen vor vielen Menschen, das liegt mir eigentlich nicht so und da schlafe ich jetzt auch zum Beispiel gerade nicht so gut.
Ne? Ja, aber es kommen ja auch wieder ruhigere Zeiten.
Ich bin nervlich nicht so stark belastbar. Aber wenn ich mir viel Ruhe gönne und ein ruhiges Leben führe und viel in der Natur bin, meditiere, dann geht das.
Das weiße Rauschen, das war der Film, der Debütfilm von Hans Weingartner 2001, 2002. Insofern ein wichtiger Film, auch im Rückblick für dich, weil du dich da in dieser doch sehr schwierigen Filmbranche ein Stück weit auch etablieren konntest?
Auf jeden Fall. Also durch das weiße Rauschen, der ist schon ziemlich eingeschlagen in der Filmbranche.
Die Geschichte eines schizophrenen jungen Mannes.
Also ich kann mich erinnern, da kam einer von einer großen Filmgesellschaft zu mir und sagte, wenn du den nächsten Film mit uns machst, gebe ich dir 500.000 Euro auf die Hand.
Und wie hast du reagiert?
Ich hab's nicht gemacht, ich Idiot. Ich dachte, der spinnt.
Okay.
Der verarscht mich.
Das Angebot kam dann auch kein zweites Mal.
Nee, ich habe den Film dann an eine andere Firma gegeben, also Verleih.
Um nochmal auf das Thema des Films zu kommen, Schizophrenie. Ein Thema, zu dem du einen bestimmten Zugang logischerweise hast, weil dich Themen dieser Art selber immer auch interessiert haben und du ja auch vorhin erzählt hast, dass es durchaus auch depressive Phasen in deinem Leben gegeben hat. Du hast, glaube ich, damals relativ aufwendig recherchiert. Wo hast du da überall nachgeguckt?
Naja, ich war halt in vielen Kliniken, zum Beispiel in Köln und in Bochum. Und dann habe ich in meinem ganzen Umfeld angefragt. Es gibt ja viel mehr, die unter Schizophrenie leiden, als man denkt. Einer von 100 hat das. Das ist so häufig wie Diabetes. Und mit denen habe ich gesprochen, viel gesprochen.
Also ich erinnere mich, wir haben vor 1-2 Jahren mal eine Sendung gemacht mit einem, auch der eine lange schizophrene Karriere hinter sich hatte, Henning Taube, der war Jesus Christus, der war Satan, der hatte von Lindenberg den Befehl, die Welt zu retten. Klingt, wenn man es zum ersten Mal hört, vielleicht sogar ein bisschen amüsant, aber ist das Gegenteil von all dem.
Ja, natürlich, es klingt lustig, aber es ist der absolute, die Hölle auf Erden.
Ja.
Und man sollte über diese Leute nicht lachen.
Ja.
Man sollte wirklich bedenken, dass es extreme Ängste sind, die man da ausstehen muss als
Kann
Schizophrener,
man diesen,
weil
ja.
Man verliert das Zeit- und Raumgefühl, man verliert sein Ich. Mhm. Stell dir vor, du hast kein Ich mehr, du guckst in den Spiegel und weißt nicht, wer das ist schrecklich.
Kann man diesen Menschen helfen, was denkst du?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt einerseits jetzt natürlich Medikamente, um das ein bisschen, diese Überregung zu dämpfen, und andererseits ganz wichtig ist die Therapie, also die Beschäftigung mit Dingen, die lernen wieder sich besser zu konzentrieren, und ganz wichtig die soziale Eingebundenheit. Also es ist bekannt, wenn du Familie hast oder Menschen, die dich lieben, ist die Rückfallquote irgendwie, glaube ich, halb so hoch.
Ja. Was hast du für dich und dein eigenes Leben gelernt in und mit der Beschäftigung mit diesem Thema?
Also ich habe gelernt, mich selber besser zu beobachten, und wenn ich in so einem Erregungszustand habe oder irgendwie im Ausrasten bin oder fast durchdrehe oder hysterisch werde, dass ich dann neben mich treten kann und sagen kann, okay Hans, das ist jetzt auch eine nervliche Sache gerade. Ja. Das wird jetzt nicht immer so bleiben. Das ist ganz wichtig, dass man sich im nächsten Moment das klar macht. Oder wenn du gerade extrem traurig bist und denkst, du würdest am liebsten sterben, dann bedenke dabei, das ist auch ein nerviger Zustand gerade, und der wird sich wieder verbessern. Ja. Das kann mit der Tageszeit zusammenhängen, das kann zusammenhängen, was du gegessen hast oder mit wem du geredet hast, aber die Phasen gehen auch vorüber. Außer man ist natürlich jetzt klinisch depressiv, dann sollte man Behandlung suchen, und das ist ganz wichtig, und das machen viele eben nicht. 90% aller Selbstmorde, das sind ja, werden ja von Leuten begangen, die eigentlich Depressionen haben, und die brauchen Behandlung.
Und Hilfe.
Und sollten keine Scheu haben, zum Psychologen, zum Arzt zu gehen.
Du bist, um nochmal auf dein eigentliches Metier zu kommen, ein Filmregisseur, dem man das Kompliment gemacht hat, er würde seine Schauspieler besser machen. Fangen wir an mit Daniel Brühl im Weißen Rauschen Anfang der Nullerjahre. Grandiose schauspielerische Leistung, überhaupt keine Frage. Und dein Anteil im Rückblick war wie groß? Was würdest du sagen?
Schwer zu sagen. Also ich glaube, erstens waren wir ein super Team. Wir haben super harmoniert. Zweitens habe ich ihm halt sehr, sehr viel Freiraum gegeben. Und ich habe ihm das Gefühl gegeben, dass alles, was er tut, gut ist und okay ist.
Ja.
Und dann habe ich, glaube ich, es auch noch geschafft, meinen eigenen Wahnsinn. Ich war damals auch wirklich noch ein ziemlich durchgeknallter Typ, und quasi auch zu vermitteln und dass er dann wieder in sich auch seinen Wahnsinn guckt, weil wir denken ja immer, wir sind so ganz sicher und weit entfernt vom Durchdrehen. Das stimmt aber überhaupt nicht. Ne?
Habt ihr da auch sowas wie eine Seelenverwandtschaft entdeckt, Daniel Brühl und du?
Auf jeden Fall. Wir sind seelenverwandt und verstehen uns super, aber wir fetzen uns auch, und diese Energie kommt dann und kam dann auch in den Film rein.
Ganz anderer Schauspieler, ein paar Jahre später, die Hauptrolle in Die fetten Jahre sind vorbei, Burkhard Klausner. Wie war es mit Burkhard Klausner?
Das war wunderschön. Ich habe es geliebt, mit ihm zu arbeiten. Wir sind auch völlig seelenverwandt, ein Herz und eine Seele.
Was
wir lieben uns.
Besondere und an das, diesem
wenn du
Schauspieler?
Schauspieler, wenn du dich liebst, wenn man sich liebt als Schauspieler und Regisseur, dann kommen die besten Ergebnisse raus, weil das Vertrauen dann da ist.
Was an dem ist so besonders gut? Wie würdest du das beschreiben?
Er ist offen und er ist Kind geblieben. Auch mit seinen 60 Jahren, er ist ein Kind geblieben. Er sieht die Welt mit offenen Augen, er ist zu allem bereit. Er liebt es, hat keine Angst davor, sich fallen zu lassen. Und ihm ist nichts peinlich. Er hat eine extreme Spielfreude. Und das liebe ich einfach in der Arbeit. Wenn ausprobieren, rumspielen, wenn man zusammen wie auf dem Kinderspielplatz ist und keine Angst hat. Und das mit vielen Schauspielern ist das Problem, sie wollen gut sein, sie setzen sich unter Druck und sie denken, es ist alles so streng und wir müssen einen tollen Film machen und oh Gott, aber das ist der falsche Ansatz, finde ich jetzt. Mein Ansatz ist, das laufen zu lassen und zu spielen und auszuprobieren, und wenn es nicht geht, dann probieren wir es halt anders. Und,
okay.
Und da, so eine Art Schauspieler ist Burkhard, der das eben auch selber sehr gerne macht.
Wie war es mit Moritz Bleibtreu?
Mit Moritz Bleibtreu gab es mehr Friktion.
Ja.
Er arbeitet gern anders.
Mhm.
Er hat gern ganz genaue Vorgaben und Anweisungen. Und da tat ich mich ein bisschen schwer.
Mhm.
Letztendlich ist es trotzdem toll geworden. Aber da hat er auch sehr viel selber gestimmt.
Aber da war die Seelenverwandtschaft nicht ganz so groß wie bei den beiden anderen.
Das stimmt, ja.
Ja. Gibt's einen Schauspieler, wo du im Nachhinein sagen würdest, mit dem konnte ich von Anfang bis Ende gar nicht?
Nee, weil dann hätte ich ihn nicht ausgesucht. Das checke ich ja beim Casting, ob wir uns verstehen.
Oder gibt's einen Schauspieler, wo du dann im Nachhinein gesagt hast, ich habe mich getäuscht in dem?
Nee.
Auch nicht?
Mm-mm. Ich habe mich auch mit Peter Schneider super verstanden, zum Beispiel.
Der welche Rolle gespielt hat?
Der hat den Martin Blunt gespielt, in die Summe meiner einzelnen Teile.
Ja, 2011. Was war das Besondere an dieser Zusammenarbeit?
Also ich glaube, das wichtigste, ein sehr wichtiges Kriterium, wenn du deine Schauspieler suchst oder sie dich, ist eben, wie gut man sich versteht und dass man auch mal zusammen irgendwie ein Bier trinken gehen kann. Oder auf den Berg gehen kann.
Hast du das schon gemacht?
Naja, mit Daniel Brühl und einem schizophreniekranken jungen Mann haben wir zusammen eine Bergwanderung gemacht.
Wie war das?
Da entstand auch das Foto, wo er seinen Kopf in den Bach hält, also das vom Plakat.
Ja.
Er hat gemerkt, hier geht es ums echte Menschen, die wirklich was durchmachen und nicht nur um irgendeinen Verrückten, wie man sie bis dahin immer im Kino gesehen hat.
Ja.
Irre mit dem Schaum vom Mund. Es war krass, weil dann nachts hat dieser junge Mann mit seinen Stimmen Konversation gehalten. Wir waren in so einem Schlafsaal.
Ja.
Wow, also.
Okay. Der war in einem Schub? In einem akuten Schub?
Nee, er war eigentlich nicht akut psychotisch, aber er hatte das so stark, dass selbst die Medikamente nicht alle Stimmen ausschalten.
Weißt du,
konnten.
Was aus ihm geworden ist?
Ja, natürlich. Dem geht's ganz gut. Der hat sein Leben in den Griff bekommen. Der hat eine Ausbildung gemacht zum Tontechniker und ja.
Du bist auch jemand, wenn ich das so sagen darf, obwohl ich dich so gut natürlich nicht kenne, von dem ich denke, er hat sein Leben in den Griff bekommen. Wenn man wie du Mitte 40 ist, war der Weg, den du gegangen bist, genauso richtig oder würdest du bestimmte Dinge heute anders machen?
Ich überlege manchmal, ob ich damals nach dem Erfolg von den fetten Jahren nicht nach Hollywood hätte gehen sollen, weil ich hatte Angebote.
Okay.
Das bereut mich ein bisschen, dass ich nicht einfach einmal probiert habe, weil...
Warum hast du es damals nicht gemacht?
Ich habe mich nicht getraut. Ich kam mir wie ein Schwindler vor, der eigentlich gar nicht weiß, wie man so große Filme macht. Meine Filme waren ja immer ganz klein.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, ich kann nicht nach Hollywood. Und dann merken die ja, dass ich das eigentlich gar nicht kann.
Mhm.
Und es war ziemlich bescheuert, weil man muss sagen, die besten Schauspieler der Welt sind dort mit. Und,
ja,
und das fachliche Niveau, das ist einfach extrem hoch.
Du bist
da
jetzt in dieser Branche seit knapp 20 Jahren unterwegs. Würdest du sagen, die Bedingungen, die Produktionsbedingungen auch für dich haben sich verändert oder ist es im Wesentlichen gleich geblieben?
Also für mich haben sie sich leider eher verschlechtert. Ich bekomme noch weniger Geld als früher.
Weniger Förderung?
Es gibt zwar an sich mehr Geld in der Branche, es werden ja 150 Filme im Jahr gedreht, aber ich kriege davon leider nicht so viel.
303, dein neuer Film, ist seit letzten Donnerstag in den Kinos, um es nochmal zu sagen, von der Kritik erstaunlich positiv aufgenommen.
Nicht erstaunlich. Für mich erstaunlich.
Nein, ich wollte, wenn ich den Satz zu Ende bringen darf, ich wollte sagen, erstaunlich deshalb, weil es so einhellig war. Also Spiegel Online hat zum Beispiel geschrieben.
Der Film ist halt einfach toll.
Das Sommerabenteuer des Jahres 2018. Hast du eigentlich damit verbunden auch bestimmte, wie soll ich sagen, kommerzielle Erwartungen, dass der Film dann richtig erfolgreich ist, wenn so und so viele Leute dann im Kino waren, schlussendlich, am Ende des Tages?
Doch, ich brauche das Geld unbedingt. Bitte gehen Sie alle rein in diesen Film. Ich habe 100.000 Euro reingesteckt und dann habe ich vor allem von Freunden noch 150.000 Euro drin. Von meiner Schwester, von meinem besten Kumpel und von Rainer Kölmel, der ist 71 und hat sein letztes Geld dafür gegeben. Und es wäre mir einfach unglaublich peinlich, wenn ich das nicht zurückzahlen kann.
Okay. Kann man schon zwei Sätze verlieren über ein möglicherweise neues und nächstes Projekt?
Ja, also ich möchte jetzt gerne mal eine richtige Komödie machen, also wo man richtig lachen kann.
Okay, wie weit bist du da mit den Ideen?
Ich glaube, das ist eigentlich das perfekte Genre für mich und das hätte ich schon lange machen sollen. Aber ich wollte halt immer die Welt verändern und politisch was bewegen. Aber eigentlich kann man das auch mit einer richtigen Komödie. Also der große Autor Robert McKee hat gesagt in einem Seminar, wo ich war, die Komödie ist eigentlich das kritischste Genre überhaupt.
Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke sehr für deine Einladung.
Ja,
Spaß gemacht.
Alles Gute für dich und auch für den Film.
Danke.
Eins gehört.